Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
Herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat auf Lightbeat Radio. Heute mit Glocken, Geläutsch und dem Florian. Hallo Florian.
Hallo Arno.
Ja, es ist wieder eine Sendung, wo wir uns live gegenüber stehen diesmal. Haben uns irgendwo in der Mitte getroffen, in der schönen Bundesstadt Bonn heißt das, glaube ich. Ne?
Das heißt ist Bundesstadt, ja. Bundesrepublik Bonn, ja.
Die Bundesrepublik Bonn, die kleinste Republik in Deutschland. Nein, Bundesstadt, das ist diese einmalige, ehemalige Hauptstadt.
Da habe ich noch nicht gelebt, als das noch war.
Doch, die Hauptstadt wurde es doch erst 94, kam doch erst der Beschluss.
Sag ich ja. Ich dachte, das wäre früher schon direkt nach der Wende gewesen.
Nein, 91 so. Nee, also ich meine nicht, ich meine, das ist der Umzug oder sowas, vielleicht war der Beschluss auch 91, aber der Umzug war dann erst um die Euro-Einführung, meine ich jetzt.
Sind nicht noch Ministerien auch hier? Also ja. Bundesministerien, nicht nur.
Ja, ganz, ganz viele. Das Verteidigungsministerium hatte hier noch seinen Sitz. Bestimmt das Umweltministerium auch. Also es gibt gefühlt die Hälfte der Beamten sitzt noch hier. Das war halt damals Deal, dass die Bundesstadt Bonn da nicht ausbluten soll.
Was hältst du denn von der Theorie, dass nicht die Wende den Niedergang Deutschlands verursacht hat, sondern der Wechsel der Bundeshauptstadt, dass durch dieses gigantische zentralistische Berlin, wo dann die Medien noch alle sitzen und so viel Einfluss auf die Politik nehmen, dass man da vielleicht eine Kursänderung schon sehen konnte.
Ja, man sagt ja auch immer, man spricht von der Bonner Republik, ne? Und der Berliner Republik. Ich glaube, dass dieses leicht Provinzielle, was Bonn ja hatte, wofür Bonn ja auch tatsächlich dann ausgewählt wurde, das war ja auch Frankfurt, glaube ich, im Spiel und Köln, ne? Nach dem Krieg. Aber da haben sie halt extra für Bonn entschieden. Ich glaube, Frankfurt war eigentlich geplant, dann hat Adenauer Bonn durchgesetzt, weil so ein Jörn so weit weg ist. Man muss ja auch Jünekönne. Und ja, da ist sicherlich was dran, glaube ich, dass es hektischer geworden ist. Das Problem ist natürlich, dass dieser Wechsel zeitgleich mit... der fast der Digitalisierung angefangen hat. Das heißt, ob dieses ganze mediale Hype nicht so oder so auch in Bonn passiert wäre, weiß ich nicht. Was sagst du?
Würde ich ja auch schon fast zustimmen. Und selbst wenn nicht, ist es unmöglich, einfach kausal festzumachen. Dann noch die ganze Geschichte mit der Wende war ja sowieso Chaos, wie sich das entwickelt hat. Klar, dann einfach nicht nur dieses Mediale, aber auch die Moderne, dass einfach alles größer wird, dass dann Europa zusammenwächst etc. Und ich denke, das wäre so oder so gekommen, ja.
Aber sozusagen hat vielleicht der Wechsel der Bundeshauptstadt Bonn gerettet. Also wäre sonst Bonn ein ähnliches Moloch wie Berlin geworden? Oder meinst du, das ist...
Ich glaube nicht. Also ich glaube, Berlin ist schon sehr viel länger ein Moloch. Es gibt ja von Julius Langbehn ein altes Buch von Rembrandt als Erzieher, 1890 geschrieben, über die deutsche Kunst und den deutschen Volkscharakter. Und er lässt an Berlin kein gutes Haar. Und wenn man da die Zeilen liest über die Hauptstadt, ist identisch von heute. Also kann man genau übertragen, passt.
Warst du schon mal häufig in Berlin, dass du dir so ein dezidiertes Urteil zutraust?
Ja, ich war so ein paar Mal, immer nur kurz da. Ich habe ja keinen Orientierungssinn, wie du auch schon am Leib erfahren durftest. Und finde mich halt überhaupt nicht zurecht, dackel immer mit irgendwelchen Leuten mit. Und wenn ich nach Berlin komme, hoffe ich, dass mich irgendwer abholen kommt, damit ich dann von A nach B komme, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo irgendwas ist. Dieses Moloch-Urteil würde ich schon sagen, dass ich genug Ecken gesehen habe. Ich bin da immer sehr empfindlich bei so Sachen.
Hatten wir nicht schon mal irgendwann, dass das libertäre Gen auch ein Desorientierungsgen beinhaltet?
Ja, genau. Ich glaube, der Uli Wille hat das irgendwann mal erzählt. Und das war bei der Roland-Bader-Tagung. Da sind alle Leute irgendwie schnurstracks lang gegangen und irgendwann fragt sie, wo gehen wir eigentlich hin? Und keine Ahnung. Und die Leute latschen quer durch diesen kleinen Ort. Aber das wäre wohl schon häufiger vorgekommen bei den Libertären, ja.
Ja, sehr faszinierend, weil du ja eigentlich so sagst, dass auch der Libertarismus etwas mit Autismus zu tun hat,
ja.
Eine gewisse Form, und ich jetzt meinen sagen würde, der Autist an und für sich, der ist ja eher so ein bisschen für schematisch, für geografische und geometrische Form, also sollte der ja eigentlich einen besseren Orientierungssinn haben als der gemeine Nicht-Libertäre.
Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht verwirren ihn, also bei mir ist zum Beispiel, ich habe hauptsächlich in Städten überhaupt keinen Orientierungssinn. Wenn ich keinen Blickpunkt habe, wo ich mich fokussieren kann, habe ich keine Ahnung. Wir sind jetzt gerade 200 Meter von unserem Auto weg. Ich weiß, dass es in der Nähe der Rhein ist, aber wenn du mich jetzt zwingen würdest, ich könnte nicht drauf zeigen. Keine Ahnung.
Ich müsste auch kurz überlegen, wo das ist. Ja, wir sind hier in der, ich glaube, in der Bonner Südstadt sind wir unterwegs. Und mir ist hier aufgefallen, hier hängen ganz viele Flaggen draußen an den Häusern. Angefangen von der Regenbogenflagge bis ganz viele Flaggen, die so aussehen, als wenn sie von Burschenschaften sind. Wie findest du so Häuserbeflaggungen?
Wenn es deutsche Flaggen sind, gut. Nee, schön. Also ich finde Deutschland flaggt zu wenig, muss ich ganz klar sagen. Es gibt so kleine Dörfer, da hat man eine unfassbar hohe Flaggendichte. Keine Ahnung, ob das noch irgendwie von den Traditionen herrührt oder so, aber in der Großstadt gibt es das ja eigentlich weniger im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Großstädten weltweit.
Also ich muss sagen, mir ist es irgendwie zu viel, seine Überzeugung auf einer Flagge in den Vorgarten oder aus dem Fenster zu hängen. Ich finde das immer sehr provinziell und sehr, ja, einfach platt, glaube ich. Und angefangen bei der Europaflagge, wo jetzt hier beim Europawahlkampf ganz viele da auf einmal die Europaflagge für ein paar Wochen ausgepackt haben, bis hin zum Schrebergarten, wo dann über die Deutschlandflagge da hängt oder zum Deutschland spielen. Ich finde das irgendwie, vielleicht bin ich da schon zu deutsch, dass mir die ganzen eine Beflaggung an und für sich überhaupt nicht gefällt, egal was eigentlich drauf ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber zu diesen Schrebergärten, die finde ich ja ganz spannend, da muss man auch mal einen Text einer drüber schreiben. Diese Mini-Universen, da so neben den Bahnstrecken, wo dann irgendwie Wohnwagen sind und kleine Häuschen sind. Und da sieht man dann auch tatsächlich die Gatzenfleck oder diese Südstaatenflagge oder so. Ganz spannend, dass dann irgendwie die Libertären da wohnen. Wer weiß.
Ja, Seasteading im Schrebergarten, ne? Mhm. Ja, ich war jetzt am Wochenende auf einer Geburtstagsfeier, da hat jemand in seinem Schrebergarten gefeiert. Und war ja so heiß und hab dann draußen gepennt. Und es war wirklich erschreckend, wenn du sonntags morgens mit 2-3 Stunden Schlaf dann aufgeweckt wirst, weil um dich herum der gesamte Schrebergarten um 6 Uhr morgens schon anfängt aufzustehen. Also die Leute sind dann um 5 Uhr aufgestanden, waren um 6 Uhr im Schrebergarten mit Brötchen und allem dieses ja fast Spießertum oder dieses sehr pünktliche Sonntagsmorgens um 6 Uhr im Schrebergarten zu sitzen. Und nebenan liegt der Verpennte, der da irgendwie die Nacht durchgezecht hat.
Ja, bei mir hat sich das relativ stark geändert in den letzten Jahren. Also so bis vor 2-3 Jahren habe ich da auch noch spöttisch auf die Schrebergartenkultur geguckt. Mittlerweile ertappe ich mich dann dabei, wenn ich mit dem Fahrrad da durchfahre. Also so ganz verkehrt ist es ja gar nicht. Und wenn ich das jetzt schon mit Mitte 20 sage, also ich glaube mit 60 habe ich da auch so ein kleines Häuschen.
Ja, wenn du jetzt eh so oder so aufs Land ziehen willst, brauchst du ja keinen Schrebergarten, ne?
Ja, eigentlich nicht.
Ja, es ist ja auch da wieder das Faszinierende, sie da diese zwei Kulturen ja wieder aneignen, diese eher spießige, kleinbürgerliche Welt, die da den Garten hat, um da sein eigenes oder ihr eigenes Essen zu produzieren, und dann aber auch gleichzeitig wieder die ökologische Bewegung, die das nicht aus Notwendigkeit tut, um Geld zu sparen oder sonst, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein, sondern die das ja aus ökologischen Überzeugungen so tut. Und da, glaube ich, ist der Schrebergarten tatsächlich eine Frontlinie, wo die Kulturen aufeinandertreffen.
Ja, absolut. Die Linken haben jetzt auch schon mittlerweile Stadtverlassungsbewegungen, wenn man das so nennen kann, die ja eigentlich immer in Berlin herumgehangen sind, also diese ganzen Hardcore-linken Stadthippies. Und auf einmal merken sie halt, ups, das wird zu teuer. Und dann ziehen sie jetzt aufs Land. Und da gibt es ganz schöne Erfahrungen, wenn dann irgendwie in brandenburgische Nazi-Dörfer kommen dann auf einmal die linken Berliner Stadthippies. Und die Leute schütteln dann nur noch mit dem Kopf, wenn die da versuchen, ihre ökologischen Spießbürgergärten aufzuziehen und wissen überhaupt nicht, wie eine Kartoffel aussieht oder so. Aber zu diesem Spießer-Ding muss man mittlerweile aufpassen, weil ich glaube, die Schrebergarten-Leute sind keine Spießer mehr. Ich glaube, die echten Spießer wohnen tatsächlich nur noch in der Stadt. Ich glaube, dieses Spießer-Denken war das in den 50er Jahren, haben die Spießer dann eine kleine Stadtwohnung gehabt und dann dazu diesen Schrebergarten. Aber Leute, die irgendwie 2018 noch da in so einem Wohnwagen oder so einem kleinen Häuschen wohnen, ich glaube, das sind keine wirklichen Spießer mehr.
Ja, die wohnen ja da nicht. Das ist ja mehr eine Wochenendbeschäftigung oder unter der Woche.
Ja, aber ich glaube, der heutige Spießer, der fliegt am Wochenende einen Städtetrip nach Mailand. Der macht das nicht mehr.
Das ist eine interessante Idee, diese Erdverbundenheit oder diese Verbundenheit mit der Natur ja gar nicht mehr zum Spießertum gehört, sondern das Spießertum, dass sich da diese Fronten ein bisschen gewechselt haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie siehst du das denn mit Stadtspießern? Denkst du, dass der typische Stadtbewohner mittlerweile der größte Spießer ist?
Also eine Stadt ist ja meistens groß, ne? Es ist halt schwierig zu sagen, dass du da was hast. Du hast sicherlich so eine Klientel an Leuten, denen das gar nicht bewusst ist und die das einfach so übernommen haben und da leben. Aber es gibt auch genauso gut in den Subkulturen Leute, die da wohnen, weil sie da groß geworden sind. Dieses Spießertum, ich würde es nicht Spießertum nennen, sondern es ist auch was Verspießtes, aber das ist nicht dieses Spießertum, wie wir das Spießertum definieren, sondern es ist eine andere Form von Verspießerung, die eigentlich einen eigenen Namen bedarf, weil das Spießertum halt wirklich auf dieses kleinbürgerliche, eng fokussierte Landleben oder Dorfleben fokussiert. Und dieses Stadtleben ist auch nicht viel größer, aber es ist auf jeden Fall nicht das Spießertum.
Ja, kann ich mitgehen. Aber wenn ich jetzt hier gerade sehe, also ich finde die Gegend, wo wir jetzt gerade sind, sieht sehr spießig aus. Aber hier sind keine Spießer. Hier sind irgendwie nur hippe Studenten und normale Leute. Deswegen, vielleicht ist das Bild von der Wohnung entspricht nicht mehr den Leuten, die drin wohnen.
Das ist ja bei Stadtwohnungen so oder so schwierig, weil du ja meistens nur für das, du müsstest ja in die Wohnung reingucken, ne? Also
das können wir hier gerade mit den wunderschönen Glasfenstern, was ich auch ein absolutes Unding finde. Also ich finde, je größer die Glasfenster in Wohnungen sind, desto mehr Sozialismus existiert, weil man hat ja nichts zu verbergen. Und keine Ahnung, finde ich ganz schwierig.
Was ist der Unterschied zwischen dem Holländer, der seine Frau schlägt, dem Belgier, der seine Frau schlägt, und dem Deutschen, der seine Frau schlägt?
Weiß ich nicht.
Ja, eigentlich nichts Großes, nur Belgien guckt die halbe Stadt zu.
Verstehe ich nicht.
Ja, weil die in Belgien und in Holland so große Fenster haben.
Das wusste ich nicht.
Witze, die man erklären muss. Vielleicht schneiden wir es raus. Das ist, ja, musst du mal ins Ausland fahren und dieses mal angucken. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir laufen jetzt nochmal ein bisschen hier durch die Stadt und melden uns dann gleich nochmal. Wir haben jetzt hier den Rhein gefunden. Florian hat uns erfolgreich navigiert.
Zielsicher, ja.
Ja, mehr Glück als Verstand.
Das habe ich überhört. Ja, was hältst du von E-Scootern? Das waren übrigens 1 Euro.
Wie willst du denn von E-Rollern?
Elektromobile Roller, ja.
Ja, macht bestimmt Spaß, da einmal mit zu fahren. Ist ja, jedes Stückchen Liberalisierung ist ja gut. Was ich eher faszinierend finde, was wir jetzt hier am Rhein stehen, ist der ganze Sport, der rund um den Rhein passiert. Ja. Wir haben das letzte Mal schon mal drüber gesprochen, dass man jetzt mit da schwimmen kann. Und jetzt fährt hier gerade ein Mann auf seinem Brett über den Rhein. Und
bestimmt einen englischen Begriff, was der da macht.
Ja, das sieht so ein bisschen hawaiianisch, glaube ich, aus, oder so südseemäßig. Hast du schon mal in einer Stadt gelebt, wo kein Fluss war?
Nee, gibt's ja auch fast gar nicht, ne? Ich glaube, jede Stadt über 50.000, 30.000 oder so hat eigentlich immer einen Fluss, außer im Kohlenpott, da gibt es ein paar Ausnahmen, weil die wirklich wegen Abbau da in die Welt gepflanzt wurden. Aber sonst die traditionellen Städte haben eigentlich alle einen Fluss.
Ja, ich kenne zwei Ausnahmen, wo ich gewohnt habe, Göttingen und Bielefeld. Durch Göttingen geht der Leinekanal, aber die Leine wird umgeleitet, also es ist nur so ein kleines Rinnsal-Ding, und durch Bielefeld tatsächlich wird unterirdisch auch was geleitet, aber die waren halt da, weil sie durch den Teutoburger Wald den Eingang gemacht haben. Mhm. Und ich muss sagen, das fehlt einer Stadt enorm, wenn sie keinen Fluss hat.
Ich kenne es von Trier tatsächlich, weil das ist ja meine Herkunftsstadt. Die hat natürlich die Mosel, aber Trier wurde relativ unglücklich gebaut oder dann städtebaulich weiterentwickelt. Das heißt, man hat eigentlich keine Promenade in dem Sinne. Man muss dann wirklich einen halben Kilometer, Kilometer raus, erstmal über diese ganzen Hauptstraßen am Ring vorbei und dann ist man irgendwann am kleinen Radweg und da ist dann auch gar kein richtiger Strand und keine richtige Promenade, wo man lang kann. Dementsprechend, ja, es ist ziemlich flusslos. Aber ich war eben schon überrascht, dass so viele Leute Sport machen, weil jetzt in meiner kleinen Vorstadt, Nähe Neuwied, da macht irgendwie keiner Sport gefühlt und die Leute sehen auch alle eher ungesund aus. Und hier ist ja wirklich urban, hippes Milieu und jeder fährt hier mit seinem Fahrrad und mit Sportjäckchen rum und lässt sich beim Joggen sehen.
Meinst du, das ist Teil des neuen Spießertums, dass man so Sport macht und laufen geht und hier Rollschuh fährt und Fahrradtouren macht? Ich habe immer so das Gefühl, dass das was ist, was ja in unserer Generation oder auch schon davor, dass Fitnessstudios entstanden sind, dass der ganze Kult um den Sport und den eigenen Körper ja im breiten Bürgertum angekommen ist.
Ich glaube, das war immer in der Breite angekommen. Das haben die Nazis ja sehr stark gefördert, dieser Volkssport, also dass jeder irgendwie ein halbwegs akzeptabler Sportler war.
Das war ja staatlich gefördert. Also das war ja so von oben rum, die Mutter muss gebärfähig bleiben und der Mann muss als Frontschwein herhalten. Aber das ist ja was nicht von oben irgendwie oktroyiert ist.
Also die Ursprungsbewegung ist ja so mit Thonvater Jahn und so, die war ja schon noch liberal. Also es hat sich ja erst später dann gewandelt. Aber dieser, zumindest meine Meinung, dieser Breitensport ist vollkommen ausgestorben. Oder nicht vollkommen, man hat jetzt wieder diese Hippen, die halt so ab und zu mal was machen, sich gerne sehen lassen, klar. Aber diese, wo wirklich ein breiter Teil der Gesellschaft fit war, gibt es eigentlich in meinen Augen nicht mehr. Du hast diese Sportlergruppe, die wie geistesgestörte Fahrrad fahren oder laufen und du hast dann diese unfassbar große Menge an vollkommen kranken, fitten, dicken und degenerierten, die überhaupt nichts mehr machen. Also dass diese Mäßigung irgendwie fehlt, zumindest ist mein Eindruck.
Mein Eindruck jetzt aus der Großstadt Köln ist, dass es vielleicht hängt es irgendwie mit dem sozioökonomischen Status zusammen, aber das gefühlt in meiner Umgebung es keinen gibt, der nicht aktiv Sport, also diese Fitness-Sportarten macht. Jeder hat ein Abo für den Fitnessclub und dass man da ist eher die komplette Ausnahme ist, wenn man sagt, ich geh nicht ins Fitnessstudio oder ich gehe nicht laufen und sowas.
Ja, kann sein. Aber ich denke, mit diesem Sozioökonomischen ist schon wichtig, weil da, wo ich immer gewohnt habe, war dann doch eher einkommensschwächere Schicht und die machen halt gar keinen Sport. Und das halt wirklich dann die Reicheren, die sich irgendwie den Luxus nehmen, wieder Sport zu machen. Obwohl es gibt ja kein billigeres Hobby als Sport. Also ganz ehrlich, Turnschuhe kosten mittlerweile 20 Euro. Da kann jeder loslegen, aber niemand macht's. Ne? Zumindest von den Leuten, die ich so sehe.
Ist es vielleicht auch der Ausgleich, weil man prinzipiell mit einem Arbeitsverhältnis zu tun hat, dass je geistreicher es ist, desto mehr Sitzen stattfindet und der halt der Maurer oder der Straßenfeger, der muss halt nicht Sport machen, weil er den ganzen Tag ja schon dafür bezahlt wird, dass er sich bewegt.
Ja, absolut. Und dann als Ausgleich für Bürojobs, dass es dann eben gesund ist, dass man es macht und man kann ja auch nicht von einem Handwerker, ich habe es mal versucht, als ich meine paar Monate mal am Bau gearbeitet habe, da macht man einfach keinen Sport mehr, da ist man abends zu Hause und da ist man platt. Von daher, aber die Frage ist ja, warum zum Beispiel die Hartz-IV-Empfänger keinen Sport machen. Weil die haben ja genug Zeit, die haben ja genug Energie, aber meines Wissens ist da jetzt keine große Sportfront.
Muss der Staat da was machen?
Ja, Hartz IV entziehen.
Und das andere Thema, was ja immer mit dem Fluss auch verbunden ist, sind die ganzen Flusskreuzfahrtschiffe, wo jetzt hier auch wieder schon zwei, drei an uns vorbeiziehen da vorne. Ich habe jetzt irgendwann gelesen, dass dieses Jahr oder letztes Jahr 2018 8 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt gebucht haben. Nicht alle eine Flusskreuzfahrt, sondern auch viele auf Nordsee, Ostsee und Atlantik durch die Gegend geschippert sind. Kannst du dir das vorstellen, jemals Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff zu machen?
Nee, habe ich tatsächlich einen Ekel vor, weil ich auch ab und zu gesegelt bin früher und das ist eine absolut geile Erfahrung, wo man dann irgendwie zum einen selbst dafür verantwortlich ist, zum anderen nicht mit irgendwelchen verrückten Leuten zusammengefärscht und eben ja näher am Meer, sage ich mal. Und jetzt diese großen Kreuzfahrtschiffe, das sind ja eigentlich Städte, die schwimmen, da hat man auch gar keinen Seegang mehr. Und was mich immer so angeekelt hat, ist die Vorstellung, man ist auf dem Meer und geht in einen Swimmingpool. War immer so ein Widerspruch in meinem Kopf und das will ich, glaube ich, auch nicht machen.
Auf der anderen Seite, also gerade hier die Rheinstrecke ist ja wunderschön, wenn du da angefangen hier vom Siebengebirge bis runter zur Mainmündung, also bei Mainz und Wiesbaden, das ist ja mit, glaube ich, eine der schönsten Fluss- und Bahnstrecken hier in Deutschland, dass man das mitmachen will. Und das ist ja auch eine sehr bequeme Art und Weise, das zu machen.
Ja, ja, zum Saufen vielleicht. Ganz gut, aber.
So, ja. War das bei Schmidt mal, der an jedem Weinberg oder so sich so eine Kreuzfahrt gebucht hat und an jedem Weinberg die Flasche Wein von dem Weinberg getrunken hat und wie nach der siebten aufgeben musste?
Ja, das war wahrscheinlich eher Brandt, der hat ein bisschen mehr getrunken als Schmidt, aber ob er es war, weiß ich nicht.
Auf der anderen Seite, was ja bei diesem Kreuzfahrtschiffen immer der Fall ist, da hängt ja eine Flagge dran, ne? Die müssen ja auch nach Seemannsrecht beflaggt sein. Da finde ich Flaggen schon wieder gar nicht störend, Nationalstaatsflaggen. Weil es da irgendwie dann zugehört zu wissen, woher kommt das Schiff, was macht das was aus, aber in halt in einem Land, wo ich wohne, eine Flagge von diesem Land zu machen, finde ich irgendwie, muss ja nicht die Deutsche sein. In Frankreich würde ich das genauso irgendwie bekloppt finden, zu sagen, ja, es ist jetzt hier Frankreich und ich identifiziere mich ja nicht mit dem Land oder mit den Werten dieses Landes, nur weil ich eine Flagge dahin hänge.
Ja, ich denke, es war ja halt diese Nationalbewegung, die ja irgendwie dann doch, ich meine, das Völkische abgelöst haben, weil halt das Volk eben nicht mehr deckungsgleich mit der Nation war und man dann eben einen integrierenden Gedanken brauchte, wie halt die Amis sind ja das beste Beispiel. Klar, deswegen im gewissen Sinne ist so Beflaggung schon was künstlich Staatliches. Und die Frage unter vielen Rechten ist ja auch heute, bringt das überhaupt was? Also ist das nicht wieder dann ein künstlicher Versuch, okay, wir machen jetzt was Patriotisches, wir machen jetzt irgendwie was Integratives, aber im Endeffekt ist es ja nur die Reaktion auf einen langen Abgesang.
Ja, der Abgesang, weil, finde ich, das Schlimmste, diese Hawaii-Ketten in Deutschland fahren, die es da gibt.
Ja, mit den Partypatrioten alle 4 Jahre. War auch schön, in Marburg studiert und da sind ja alle Deutschland-Hasser. Und dann war aber die WM oder die EM da und auf einmal ein Farbenmeer in Schwarz-Rot-Gold. Ich war so, also entweder das eine oder das andere.
Ja, Moment, das Beste aus beiden Welten. Wenn es opportun ist, dann macht es der Mehrheitsmensch mit.
Ja, deswegen denke ich auch, also wenn da irgendwie mal so ein Tröpfchen das Ganze zum Kippen bringt, auf einmal sind alle Patrioten. Ich glaube, das geht ganz schnell.
Na, wer weiß. Was hältst du von Fahnen, die politische Überzeugungen darstellen?
Ein Beispiel?
Die Regenbogenfahne oder die vier Don't Cheat on Me-Flagge oder die Südstaaten-Flagge, die wir da haben. Ich finde das schon wieder... Ja, zur Schaustellung der eigenen Meinung, was so ein bisschen auch mit bedruckten T-Shirts anfängt und all sowas, die politische Meinung so nach außen zu tragen und sie anderen Leuten aufzudrängen, zeugt nicht davon, dass man da wirklich in sich selber ruht.
Ja, kann ich leider nicht widersprechen. Also schon, aber dieses Aufsichtszwängen hast du ja in der letzten Folge gesagt, das stimmt ja gar nicht. Also man darf ja schon rumlaufen wie ein Müllsack und stinken, dass es immer noch libertär wäre. Weil man ja keinen belästigt.
Der darf ja immer so rumlaufen. Trotzdem darf ich ja sagen, dass es mich ja stört und sozusagen, dass es mir stinkt, sowohl von der Flagge als auch vom Körpergeruch. Das gehört ja dann auch dazu, dass man für sein Verhalten den Spiegel vorgezeigt bekommt, ob es jetzt richtig ist oder falsch, das Verhalten.
Ja, aber ich würde interessieren, vielleicht können die Leute mal was dazu sagen, woher diese ganzen Flaggengeschichte kommt. Also wahrscheinlich aus dem Militär, oder?
Ja, man muss ja sich irgendwie markieren, welcher Fahne man hinterher rennt. Ja, man hat ja auch schon die Markierungen damals, dass man halt wusste, wie man abstechen muss auf dem Kriegsfeld. Dass es daher kommt wahrscheinlich, ja, weil das ja auch natürlich die Leute ein, ne, hinter so einer Flagge her zu sein, da sind ja auch immer Ideen mit verbunden und Werte. Und es braucht ja auch ein Stück weit immer Symbole, ne? Also so ganz ohne Symbole funktioniert ja nichts. Das war ja vor ein paar Jahren auch schon mal hier Thema beim Jungautorenseminar, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, da war ich noch nicht dabei.
Brauchen wir Werte oder brauchen wir Flaggen, Lieder und sowas? Was ja ganz schwer ist, weil irgendeine Form braucht man der Vereinfachung und der Symbolik. Und gleichzeitig ist es natürlich, sobald man mit Symbolik arbeitet, die Gefahr, dass man es vereinfacht und dass man es ja zu einfach macht und dass man dann eine Menschen anzieht, die dahinterstehenden Werte gar nicht verstehen, sondern einfach nur dieser Flagge hinterherrennen.
Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein typisch libertärer Trottelgedanken, dass dann irgendwie alle 100% hinter der reinen Lehre stehen. Also das ist auch der Grund, warum die Libertären einfach nicht erfolgreich sind. Bei jeder anderen Strömung wäre es halt einfach scheißegal. So, Hauptsache eine Stimme mehr.
Diese Demokraten überall.
Ja, absolut. Aber klar, die Libertären haben halt immer eine Sonderposition, weil es ja eigentlich per se eine eine, wie nennt man es, eine A-Bewegung ist. Also keine Anti-Bewegung, aber eine A-Bewegung und eine apolitische Strömung. Und da muss man auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber das haben ja auch andere Leute vorher schon gemacht. Sei es jetzt der Jungautorenwettbewerb oder was auch immer. Und es hat ja bis heute noch nicht geglückt, eine coole Bewegung oder ein cooles Logo oder sowas raus. Weil die Gerzenfleck hat so ein bisschen geschafft, ist wieder amerikanisch. Kriege ich als deutscher, liberaler, libertärer direkt wieder die Krise, warum wir uns das von Uncle Sam ausleihen.
Jetzt kommen mir die E-Scooter vorbeigerast.
Ja, schlimmer ist, was draufsteht. Aber wir haben ja nur Audio hier.
Ja, also kann ich verstehen, aber jetzt irgendwie eine künstliche Flagge zu entwickeln, also mit so einer Flagge ist ja auch immer irgendeine Form von Geschichte verbunden.
Und ja, man könnte ja einfach die Schwarz-Rot-Goldene holen und die zum Beispiel wieder als deutsche Freiheitsbewegung uminterpretieren. Oder die vom Heiligen Römischen Reich, die wir auch mit der Grauzone haben. Da, wenn die Leute dann nicht wieder so, ja, das ist aber nicht so 100%, keine Ahnung, scheiß doch drauf. Hauptsache man hat irgendwas.
Oder man nimmt wieder die Flaggen der Bundesländer oder der Region, aus denen
ja,
man kommt.
Ja, das finde ich auch schön, genau. Aber die sind ja auch teilweise wieder gekünstelt und historisch schwierig darzustellen. Ich habe mich heute zum 100. Mal in meinem Leben bei Rheinland-Pfalz verschrieben. Und das ist das Bundesland, wo ich herkomme. Das ist einfach so ein beschissener Name, ist genau wie Nordrhein-Westfalen, was das soll. Das hieß halt früher Moselgau. So ein wunderschönes Wort, ne?
In der Nazi-Zeit oder auch schon vorher?
Ich glaube auch schon vorher, ja.
Ansonsten wäre es ja der Super-Gau.
Ja, oder der Saargau. Noch eins schlimmer.
Ja, mit dem Gau enden wir dann, diese Sendung, würde ich vorschlagen.
Ja, würde ich auch so. Ja. Aber hast du mir das gesagt, den Super-Gau gibt es gar nicht? Irgendein Klugscheißer war es, ja.
Danke. Weil Gau ist ja schon größter anzunehmender Unfall. Der Super-Gau ist dementsprechend eine völlige Übertreibung. Für es bestimmt auch ein lateinisches Fachwort gibt, was mir nicht bekannt ist. Ja. In dem Sinne, verehrte Hörer, verabschieden wir uns. Florian vergisst wie immer die Werbung, aber Sie wissen ja, was zu tun ist.
Ja.
Und dann sagen wir bis nächste Woche, ne?
Ciao, ciao.
Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.